Herzlich willkommen bei einer neuen Folge des Dividendenalarm-Podcasts. Ich war wieder zu Gast bei Mike Wagner. Er ist Finanzcoach und betreibt den YouTube-Kanal Aktienfitness. Ihr findet viele Informationen zu Mike auf seiner Webseite aktien-wagner.de. In unserem Gespräch haben wir heute über die Volkswagen-Aktie und deren Dividende gesprochen. Wird sie nun gekürzt oder sogar gestrichen? Dazu gibt es eine interessante BlackRock-Studie und es gab über Nestle, LVMH, 3M und einige weitere Aktien etwas zu sagen. Rundum wieder mal ein interessanter Talk und ich wünsche euch nun viel Spaß dabei. Bis bald, euer Alex.
Ich halte aktuell unheimlich viel Cash. Ich kaufe wenig, ich sehe nichts Interessantes, mir gefällt relativ wenig. Ich habe ein, zwei Aktien, wo ich sage, kann man sich mal anschauen, gibt es aber auch Nachteile bei, große Nachteile, ich werde die auch gleich noch erwähnen, aber sag doch mal, wie sieht es denn da bei dir aus? Hältst du auch so viel Cash aktuell eher zurück, bist wenig am Kaufen, siehst wenig interessante Aktien, wie ist da deine aktuelle Situation?
Ich habe vorhin gerade mal geschaut, jetzt ist die Seite schon zugegangen, ich kann ja mal gucken, was hier bei den Trades waren. Also in der Tat, die letzten Aktien, so, die ich gekauft habe, war so Juli, August, bis so ziemlich Mitte August. Und seitdem herrscht bei mir Ruhe im Depot. Es gab noch mal zwei einzelne, im September habe ich irgendwas hier rumfliegt hier, zwei einzelne Werte nochmal gekauft, einen im September, jetzt einen im Oktober. Aber im Verhältnis habe ich praktisch, könnte ich so sagen, Mitte August meine Käufe, meine Transaktionen eigentlich eingestellt. Ja, das ist in der Tat so, der Markt ist jetzt nicht teuer, aber er ist weit weg von günstig und das ist dann für mich auch nicht mehr so lukrativ. Aber ich muss auch sagen, allgemein so seit Frühjahr diesen Jahres, habe ich zwar immer noch investiert, aber immer nur in so Tranchen, dass mein Cash, meine Liquidität trotzdem unterm Strich heute am höchsten ist. Also ja, habe auch ein paar Aktien verkauft, dadurch kommt natürlich auch wieder Geld rein. Aber wenn ich vergleiche, wie viel Cash hatte ich letztes Jahr oder wie viel Liquidität und wie viel dieses Jahr, dann bin ich dieses Jahr deutlich höher, obwohl ich eigentlich einige Werte dieses Jahr sogar aufgenommen habe. Aber im Moment, jetzt haben wir ja den goldenen Oktober verloren, ne? Ich weiß nicht, wie es bei dir war. Also zwischendurch ist ja richtig gut gelaufen mit 4%. Das ging dann so los, als die Leute gesagt haben, oh, jetzt wird doch Trump, wie habe ich bei Timo Bausutz gesagt, gegen die Frau, aber jetzt weiß ich ja, dass er Harris heißt. Offensichtlich wird jetzt doch Trump favorisiert, keine Ahnung. Es hat den Börsen so einen Schub gegeben. Und jetzt vor dem Wochenende haben dann doch alle gesagt, so Oktober ist Ende, ist alles so unsicher und der ganze Gewinn vom Oktober ist wieder dahingeschmolzen. Also ich werde mal gucken, nächste Woche sind die Wahlen und dann glaube ich, werden wir so einen ruhigen Jahresausklang haben, egal wer da gewinnt, also ob das jetzt die Frau ist oder der Mann, ist ja Wurst, die Börsen verlieren diese Unsicherheit. Und ich glaube, es wird ein positives Jahr, dass wir ein gutes zweistelliges Ergebnis erzielen können. Ich bin immer noch bei knapp 9%, ich war zwischendurch bei 13, 9 plus 4, 13 genau. Ich glaube, da irgendwo wird es auslaufen, November 2, Dezember 2, dann bin ich bei 14% und für das, was ich mache mit diesem Portfolio, mit Dividenden, ist es für dieses Jahr echt ein gutes Ergebnis.
Wie viel Prozent hast du gesagt, hast du in diesem Jahr?
Im Moment bin ich wieder bei 9, war ja zwischenzeitlich bei 13 und ich gehe davon aus, es wird bei 13 irgendwo hinauslaufen.
Ja, ich bin bei 15 aktuell. Letzter Monat, der Oktober, bin ich noch positiv, aber nur mit 0,9 irgendwas Prozent.
Ja, das ist ordentlich.
Also bin ich noch positiv, geht ja nicht, Monat ist ja rum, aber bin ich positiv mit 0,9 gerade noch so, ja. Genau. Und ja, aber die über Wahlen können wir ja auch noch sprechen. In der Tat sage ich auch ganz klar, man muss sich auch mal Folgendes anschauen. Und zwar, wir schauen uns immer Bewertungen an. Also ich finde es ja sowieso schwer, den Markt komplett zu bewerten. Meiner Meinung nach ist das wirklich die richtige Bewertung des Marktes. Geht nicht, weil du kannst zukünftige Ereignisse nicht vorhersagen, was dann plötzlich passiert. Aber man muss natürlich auch mal schauen, welche Aktien sind denn eigentlich hoch bewertet. Wenn wir Aktien haben, die in einem Index sehr hoch gewichtet sind und die haben sehr hohe Bewertungen, hat das eine sehr große Auswirkung auf den ganzen Index, die Bewertung des ganzen Index. Und da muss man auch immer vorsichtig sein, wenn das irgendjemand sagt. Ja, weil es kann ja sein, dass dann Basiskonsumgüter, zum Beispiel Finanzunternehmen und so weiter, in dem Index drin sind und die sind aber nicht ganz so hoch gewertet von der Market Cap, aber eher günstig. Also da muss man auch vorsichtig sein immer, wenn man sich sowas anschaut.
Daher kommt ja das mit diesen Top 7 oder im DAX die Top 6 Werte. Das sind immer die gleichen, die hochgewichtet sind und die praktisch auch diese Indizes ja treiben. Ja, und wenn du die natürlich nicht im Depot hast, dann hast du da nicht viel gewonnen, ist natürlich klar. Aber guck mal, es scheint dann nach außen, dass Indizes gut laufen. Dabei sagst du ja selber, vielleicht die Top 10 laufen gut und der Rest im S&P läuft eher so mittelmäßig und ein Großteil läuft gar nicht so gut. In dem Bereich, gerade Konsum haben wir jetzt angesprochen, was gab es noch? Handel, auch Industriewerte. Wenn man mal so schaut, auch bei mir im Dividendenalarm, sehe ich ja mal anhand von Branchen, welche Werte dort aufploppen. Das ist manchmal ganz interessant, dass man sieht, es gibt so Branchen, die dann komplett leiden, ja. Und dann hat man lange Zeit, monatelang, um sich in dieser Branche auszutoben und Werte ins Depot aufzunehmen. Und vielleicht läuft ja Branche XY erst im nächsten Jahr wieder. Nehmen wir mal als Beispiel Lebensmittel. Ja, Getreide, Zucker, Kakao, alles wird wieder ein bisschen günstiger. Dann steigen dort die Margen und dann werden auch wieder die Wertbewertungen angehoben. Und das ist ja das, wo die meisten anfangen und sagen, oh, guck mal, Unilever oder hier oder Kraft Heinz, jetzt geht's ja da richtig los. Weißt du, da haben wir aber schon, ich sag mal, 20%, 30%, 40% eingesammelt, weil man eben sich in einer Phase um diese Werte gekümmert hat, wo die niemand interessiert haben. Alle reden von Nvidia, Broadcom, Chips hier, AI, bla bla. Und die einen machen Ketchup und sagen, was interessiert mich das alles? Weißt du so? Und das ist so ein bisschen, wenn dann die Branchenrotation startet oder grundlegende ökonomische Sachen wegfallen, dann erholt sich das in der Breite.
Korrekt. Sehe ich genauso. Und da können wir auch direkt mal was ganz Interessantes, was wir beide schon vor, ich glaube, ein, zwei Wochen besprochen haben, ist
vor BlackRock. Jahren. Vor Jahren.
Jahren haben wir das alles schon. Nein, ich meine, wir haben hin und her geschrieben. Ich habe dir ein Bild geschickt, eine Darstellung geschickt von BlackRock. Ganz interessant, meiner Meinung nach. Und da gab es mit einer 80-prozentigen Hit-Rate, das heißt, die Wahrscheinlichkeit, dass das zu 80% zutrifft in diesem Fall, wurden zwei Sektoren, wie du es gerade angesprochen hast, dargestellt, die nach Zinssenkungen, die wir jetzt in den USA hatten und nach der ersten Zinssenkung, nachdem es nach oben gegangen ist, wurde dargestellt, mit einer 80-prozentigen Hitrate werden zwei Sektoren im Jahr darauf, das heißt für uns jetzt in 2025 und 80% ist stark. Da müssen wir dann uns das auch schon mal anschauen, haben wir beide gemacht, sieht man, dass zwei Sektoren stark steigen. Oder zumindest in der Vergangenheit stark gestiegen sind.
Ja, genau.
So. Und was jetzt nicht heißen muss, dass das zukünftig auch passiert in diesem Fall, aber es macht schon auch ein bisschen Sinn. Und zwar war es Gesundheitswesen und Basiskonsum. Mhm. Bedeutet für uns, wir haben eine Coca-Cola, eine Pepsi, eine was auch immer dazugehört, die ganzen Pharma-Aktien und so weiter, dass diese in 2025 stärker steigen sollen und höchstwahrscheinlich werden. Und da bin ich natürlich gespannt drauf, weil die sind bei mir relativ hoch gewichtet, Gesundheitswesen nicht ganz so hoch, aber sie sind Werte, die in Krisenzeiten gut laufen. Und ich kann mir gut vorstellen, dass wenn wir jetzt die US-Wahl haben und im nächsten Jahr, also erstmal sind ja während der US-Wahl, so im November, die wird ja bald gewählt, sind Unsicherheiten sowieso immer so ein bisschen, weil man sich nicht ganz klar ist, was passiert. Wir können ja auch gleich nochmal drüber reden, wer eigentlich gewinnen wird, was wovon wir ausgeben. Aber diese beiden Werte, da kann man sich jetzt auch noch zusätzlich mal Aktien raussuchen, vielleicht die in diesen Sektoren aktuell günstig sind und gute Unternehmen sind. Wir haben beide vor, ich glaube, Monaten schon Bristol-Myers Squibb gekauft und ins Depot gelegt.
Jetzt endlich passiert da mal was, ja.
Und jetzt steigen die schon. Das heißt, das können erste Anzeichen sein, weil, warum? Zinsen werden gesenkt. Du bekommst weniger Geld auf deine Einlagen bei der Bank. Jetzt haben wir Gesundheitswesen, Basiskonsum, relativ sichere Unternehmen in unsicheren Zeiten laufen gut. Und wir haben Dividenden, die gezahlt werden von diesen Unternehmen zu einem sehr großen Teil. Das heißt, es macht auch Sinn, wenn wir weniger Zinsen bekommen, wenn wir davon ausgehen oder die Menschen davon ausgehen, die Zinsen werden weiterhin gesenkt, was passieren kann, ja, dann machen diese Aktien natürlich Sinn und werden deutlich interessanter für Anleger. Und wenn es unsicher ist, unsichere Zeiten, werden natürlich auch Tech-Aktien und so weiter stärker abverkauft, die hochgewichtet sind im Index. Und man sieht aber trotzdem, es wird gesagt, sagt auch BlackRock dann, dass im Laufe der Zeit, wenn diese anderen Sektoren jetzt angestiegen sind, dass eventuell dann Tech mit, die sehr, sehr stark mit KI zusammenhängen, wieder ansteigen. Das kann ich jetzt nicht voraussehen, keine Ahnung, aber das andere ergibt für mich natürlich Sinn. Wie siehst du das Ganze?
Also zu den Zahlen ganz kurz, mein Deposit ist 19,8% in den Branchen gewichtet. Bristol Myers hat seit meinem Einstieg auch schon 20% mit Dividende angesammelt. Das ist in der Tat so, Zinsen belasten ja auf der Finanzierungsseite. Das heißt, entweder zahlst du Zinsen oder du kannst das Geld nehmen und investieren. Wenn du weniger Zinsen zahlst, dann gibt es dir natürlich mehr Raum, erhöht dann auch deine Marge. Jetzt ist es so, dass gerade das auch Branchen waren. Überleg mal, wie lange jetzt Lebensmittel schon durchhängen. Das ist auch schon seit 2022 oder sagen wir mal sogar seit dem Beginn der Ukraine-Krise, waren ja Lebensmittelunternehmen auch stark belastet. Und ja, normalerweise sage ich bei mir immer so, wenn Unternehmen oder Branchen in so eine Krise kommen, dann kann das so 2 bis 3 Jahre dauern, bis die sich komplett umstrukturiert haben. Man kann auch das Beispiel Unilever sich anschauen. Mhm. Die haben für meinen Geschmack ein bisschen länger gebraucht, aber sie haben immerhin so eine Art Turnaround jetzt schon geschafft. Und wenn das viele Unternehmen wird, wenn es viele Unternehmen in einer Branche betreffen, dann haben sie alle gleichen Probleme und müssen sich darum kümmern. Und wenn die dann im Schnitt so 1 bis 2, 2,5 Jahre brauchen, dann merkst du, jetzt ist die Branche konsolidiert, neu ausgerichtet und dann kommen sie praktisch alle wieder raus. Und das ist eigentlich eine Bestätigung, weil gerade diese Branchen für mich in den letzten 2 Jahren extrem durchgehangen haben. Pharmabereich, Gesundheitswesen und so weiter, das ist schon, guck mal, GSK, Pfizer, Johnson & Johnson, alle haben sie ihre Kenvues und Haleons ausgegliedert, um eben den Wert des Hauptunternehmens zu heben, ne? Also das margenschwache Geschäft. Und heute, denke ich mir, wären sie vielleicht froh, wenn sie das noch hätten, ne? Also solide Erträge mit Zahncreme oder was alles dazugehört, Mundwasser, ne? Also diese rezeptfreien Medikamente und alles, was so in der Drogerie rumliegt, wurde ja teilweise von allen ausgegliedert. 3M hat ja auch so eine Sparte ausgegliedert. Und das führt dazu, dass die Unternehmen sich sagen, wir müssen in diesen 2 Jahren etwas tun und dadurch heben sie praktisch ihre Rentabilität des Hauptunternehmens. Und da kann man sich 3M anschauen, was die alles gemacht haben, trotz dieser ganzen Rechtsrisiken. Und heute sind die schon richtig gut wieder im Plus. Also mein, jetzt auch, da glaube ich, 2 oder 3 Jahre haben wir jetzt da wirklich durchgegangen bei 3M. Schaue ich mal. Ja, seit Februar 22 habe ich die im Depot und bin jetzt schon bei 33%. Das ist jetzt noch nicht so viel. Durchschnitt im Jahr sind 12%, aber wir sind auch neutral. Wir haben noch kein, so nicht viel passiert. Das heißt, wenn die Bewertung jetzt wieder auf Niveaus kommt, wo sie früher mal war, dann werden da am Ende satte Renditen rauskommen. Ja? Und dann freue ich mich, wenn es Branchen sind, die da erkannt werden, die in den letzten Jahren ein bisschen durchgehangen haben.
Ja, ja. Ja, ich habe auch, bei mir ist jetzt, weil ich sag mal, ich habe zum größten Teil in der Tat im Portfolio Finanzunternehmen. Da werden jetzt viele sagen, bist du denn irre, Finanzunternehmen so hochgewichtet zu haben? Aber das sind absolut konservative Finanzunternehmen. Und dazu gehören eine Allianz, eine Münchner Rückversicherung, dazu gehören eine Berkshire Hathaway und dazu gehört eine BlackRock. Und wenn die hochgewichtet sind mit absoluten Top-Unternehmen, ich rede jetzt hier nicht von irgendwelchen Banken. Ja, ich rede jetzt hier nicht davon. Bank of America habe ich auch noch, aber sehr klein gewichtet. Und das habe ich zu einem Großteil. Finanzunternehmen, also Versicherungen, erhöhen gerade stark die Beiträge. Ich sehe es bei meiner eigenen privaten Versicherung. Ganz stark Beiträge erhöht. Jetzt ist es schon wirklich, wirklich irre. Da werden sich einige ärgern. Aber deswegen ist man da Aktionär. Und als zweite Prozentsatz sind beide so um 20%. Ich glaube, Finanz 21, Basiskonsum habe ich 19,6, 19,8. Irgendwas um den Dreh. Und deswegen auch, das stellt es dar, ich habe 12% IT. Der Vergleich hinkt zu Nasdaq und S&P 500. Mhm. Man kann es natürlich trotzdem machen, wenn man will. Aber der Vergleich hinkt im Endeffekt, weil mein Portfolio schwankt einfach nicht so stark. So. Und das darf man immer nicht vergessen. Und diese Aktien kommen jetzt. Und da, in der Tat, bei Unilever wollte lange niemand diese Aktie kaufen, weil die richtig lange gebraucht haben, rauszukommen, obwohl die sehr gut aufgestellt sind im Emerging Markets Bereich. Das heißt, es ist ein Emerging Markets Play, wo man sagt, hey, ich möchte keine China-Aktien oder was weiß ich im Portfolio haben oder was weiß ich im asiatischen Bereich, aber ich möchte da abgedeckt sein. Dann kann ich auch so ein Unternehmen mir ins Portfolio legen.
Absolut, und da gerade in Indien und so sehr, sehr stark.
Ganz stimmt, genau, ja. Ganz genau. Und da ist jetzt das Gleiche macht jetzt durch Nestle. Die machen das Gleiche durch. Die haben auch Probleme. Die mussten die Umsatzvorhersage von 4% auf 3, auf 2% runter. Mhm. Und dann wird die Aktie abverkauft. absolutes Top-Unternehmen. Viele kritisieren auch immer Nestle wegen Nachhaltigkeit. Es ist eines der nachhaltigsten Unternehmen der Welt. Ich glaube, auf der ESG-Skala, ich weiß nicht, ob es ESG ist oder eine andere Darstellung, aber absolut ganz weit oben. Teilweise war es sogar das nachhaltigste Unternehmen, also aufgrund dieser Daten. Und
auch, ziemlich weit oben, ja.
Ganz genau.
Ja, und dadurch, dass jetzt schon ganz viele Influencer-Kollegen eingestiegen sind, ist es für mich noch so der Punkt gewesen, wartest du mal noch? Ich glaube, da der Tiefpunkt, der war noch nicht bei Nestle. Aber ja, im Grunde geht es denen jetzt genauso,
ja,
wie es den anderen Unternehmen gegangen ist. Vielleicht, weil die einfach die Marktstellung haben und vieles aussitzen konnten oder so. Aber ja, ich glaube, die sind sehr ineffizient geworden. Aber es bietet ja wieder Potenzial, dort ordentlich aufzuräumen. Das Gute ist ja bei solchen Unternehmen, nicht so wie bei VW oder solchen, ne, die haben halt viele kleine Hunderte von Marken. Da werden einfach nur irgendwelche Aktenordner verkauft, weißt du, irgendwelche Lizenzpapiere, Patentpapiere hier verkauft und kriegst irgendwelche Schokoriegel, weißt du, und dann übernimmst du vielleicht noch die Fabrik und so. Also man kann in dem Bereich viel besser aufräumen, als ich sag mal so eine Siemens, ja, oder eben so ein Autohersteller, ne? Das ist alles so in Beton gegossen, ne? Aber ich habe mir noch eins aufgeschrieben, vielleicht kannst du was dazu sagen, bezüglich Pharma und so, das soll jetzt wieder die neue Branche. Ich habe gelesen, in Deutschland gibt es 500, also es gibt unterschiedliche Meldungen, 500 bis 1500 Medikamente, die betroffen sind, die nicht mehr lieferbar sind. Soll wohl daran liegen, dass in Deutschland nur noch 2% der Medikamente hergestellt werden und der große Teil kommt aus Indien und aus China, über 50%. Und warum auch immer, keine Ahnung, ob da gerade keine Züge mehr fahren, keine Flugzeuge mehr fliegen, ob die Kartons aus sind. Es wird einfach kaum mehr wichtige Medikamente nach Europa geliefert. Gerade Antibiotika haben sie wohl gesagt. Und da denke ich mir so, liegt es jetzt an Deutschland? Liegt es jetzt an der fehlenden Industrie, die dort nicht mehr produziert? Also in Deutschland meine ich jetzt, liegt es an der Politik? Oder woran liegt es? Ist das so schlimm? Kriegst du keine Lutschbonbons mehr in der Apotheke oder...
Also aus meiner persönlichen Erfahrung kann ich da relativ wenig berichten, denn ich bin...
Weil du ja nicht krank bist.
Wenn ich bin unheimlich selten... Ich bin selbstständig. Genau, wenn man selbstständig ist, dann... Ja, aber ich habe da schon oft drüber geredet. Wenn man selbstständig ist und hat einen Husten oder einen Schnupfen, ist man nicht krank. Nee, dann ist man nicht krank, sondern man hat einen schlechten Tag oder zwei oder eine Woche. Ja, das geht einfach nicht anders, weil ich habe Kunden, die, besonders wenn man in Aktien investiert, die wollen hören, was los ist. Also die wollen mit mir reden.
Absolut.
Und das ist manchmal, dann sitze ich halt in einer schlechten Verfassung irgendwie dort. Natürlich, wenn ich hohes Fieber habe, liege ich im Bett. Aber ich bin relativ selten in der Apotheke. Und es gibt in der Tat vor ein, zwei Jahren haben mir Apotheker schon mal gesagt, dass sie einige Medikamente nicht bekommen. Und da gibt es anscheinend, ich weiß nicht, woran das gelegen hat, aber Probleme. Jetzt kann man grundsätzlich natürlich auch auf die deutsche Wirtschaft schimpfen.
Politik.
Genau, ist korrekt. Aber in der deutschen Wirtschaft läuft es nicht. Auf die Politik schimpfen und dann sagen, die deutsche Wirtschaft kriegt es nicht hin. Was man aber sagen muss, ist, man muss den Aktienmarkt unterscheiden von dem Mittelstand, grundsätzlich erstmal. Wenn man jetzt hört, in Deutschland gibt es große Schwierigkeiten. Es gibt sehr viele Unternehmer, die sich beschweren, sehr, sehr viele. Und ich habe Unternehmer bei mir im Coaching und die denken regelmäßig über Auswanderung nach, wirklich. Also über Auswanderung nach, wie können sie Steuern sparen, es sind zu hohe Steuern. Hier wird man bestraft, wenn man Unternehmer ist. Sowas hört man immer und immer und immer wieder. Und grundsätzlich sage ich habe jetzt noch mit einem Kunden drüber geredet, wir haben gesagt, es geht uns gut. Es läuft vieles schief, was politisch von der politischen Seite geregelt werden muss. Aber wir schauen uns an, was bei Volkswagen aktuell los ist. Also wir haben bei Volkswagen Werke, die geschlossen werden. Wir haben Gehälter, die gekürzt werden. Direkt unterhalb des Vorstands sollen ebenfalls Boni gestrichen werden. Und jetzt sage ich mal ganz klar, Volkswagen schließt Werke, BASF geht nach China, Produktionskosten zu hoch und so weiter und so fort, keine Zukunft und vor allem deutsche Bürokratie. Es ist der absolute Wahnsinn. Ich weiß beispielsweise, ich habe Lehramt studiert in Schulen, bis da irgendwas durch ist, dass einem Kind, und das ist jetzt natürlich öffentlicher Dienst, aber das zeigt ganz klar, wie wir hier, jetzt gibt es den Schlag hier, nämlich direkt.
Vielleicht solltest du es nicht aussprechen.
Nein, aber man muss ganz klar sagen, wie lange es dauert, bis in einer Schule ein Kind eine gewisse Unterstützung bekommt, was jetzt einen gewissen Förderbedarf hat, abgesichert durch Schulamt etc. Und dann reden wir jetzt hier vom öffentlichen Dienst. In der freien Wirtschaft, jetzt stell dich mal vor, im öffentlichen Dienst dauert es sehr, sehr lange. In der freien Wirtschaft, da kostet das unfassbar viel Geld, wenn man ständig Anträge schreiben muss, ständig Dinge organisieren muss. Ein Unternehmer, den ich coache, der sagt zu mir, wenn ich nicht sofort handle, ist die Wahrscheinlichkeit sehr, sehr hoch, dass ich Geld verliere. Und wenn ich sofort dann doch handle, ist auch die Wahrscheinlichkeit da, dass ich Geld verliere. Aber ich verliere deutlich mehr, wenn ich nicht sofort eine Entscheidung treffe. In der Regel. Das sind seine Erfahrungen. Und diese Bürokratie ist wirklich heftig. Und ich gehe, können wir jetzt gleich mal drüber reden, beispielsweise bei einer Volkswagen davon aus, dass die Dividende, wenn schon so viel Gehälter gekürzt werden und so weiter, auch sehr stark in Gefahr ist.
Ja, mich wundert es sowieso. Ich meine, wenn man da so hört, VW muss man schon sagen, die Menschen, die dort arbeiten, haben schon einen extrem guten Tarifvertrag. Den hat wahrscheinlich niemand anderswo. Wenn man da mal eine Scheibe abschneidet, sollte man da durchaus auch erstmal Verständnis für haben, dass man eh schon all die Jahre besser gestellt ist. Will wahrscheinlich jetzt dort keiner hören. Aber jetzt so zu tun, ich glaube, die Gewerkschaft möchte 7% und die anderen sagen 18% minus, war jetzt mal so eine Überschrift. Da weicht man doch noch ein bisschen voneinander ab. Finde ich schon ein bisschen spannend irgendwie. Und rein theoretisch habe mir die dreimal angeguckt, also BMW und Volkswagen und auch Mercedes. Also sie verdienen auch Geld. Also bei VW ist jetzt nicht der Punkt, dass sie kein Geld verdienen und pleite sind und jetzt die Reißleine ziehen. Ich glaube, sie haben zu spät gemerkt, ich glaube 6 Millionen Fahrzeuge kann man produzieren in Deutschland und 4 Millionen werden produziert. Das heißt, sie haben Überkapazitäten von einem Drittel. Du kannst ja so eine Fabrik nicht einfach leer lassen. Du kannst die Menschen nicht einfach in deiner Fabrik sitzen lassen und sagen, ja, wir machen das schon. Irgendwann wirst du wieder arbeiten können. Sondern man hat, glaube ich, da vergessen, dass man sich rentabel aufstellen muss. Was eben die Chinesen und alle anderen in der Wirtschaft da draußen tun. Und man hat sich eben um andere Dinge gekümmert. Und jetzt müssen sie halt die Reißleine ziehen. Also nur von den Zahlen her, ja, machen die noch einen guten Gewinn dieses Jahr.
Ist nicht so schlecht, ja.
Ja, absolut. Und zahlen dann vielleicht ein Drittel Dividende. Aber mit dem, was man da jetzt politisch und gewerkschaftlich da in den Medien zusammentreibt, bin ich jetzt mal der Meinung, das Schlechteste, was die jetzt sagen können, ist, wir zahlen natürlich eine Dividende.
Ja, aber hallo.
Was
aber
wird hier empfohlen? Also letztes Jahr waren es wohl 9 Euro. Jetzt wird geschätzt, dass man noch 7 Euro zahlt. Also ich glaube, auch wenn die 3 Euro zahlen, ich glaube, dann laufen die Leute amok. Also ich glaube, wie willst du das
verkaufen? Das kannst du nicht verkaufen.
Ja,
eben. Wie wollen die das verkaufen? Die Aktionäre, denen der Laden gehört, die kriegen richtig Geld. Und alle, die arbeiten, die dafür sorgen, dass der Laden läuft, die Menschen, die da arbeiten. Ich habe jetzt eine Anfrage gehabt von einer potenziellen Kundin, die bei Volkswagen arbeitet. Die sagt zu mir, ich kann doch kein Coaching machen auf einmal, weil ich kriege Gehalt gestrichen, das wird passieren, so. Und das verstehe ich auch. Das kann ich verstehen. Ja. So, und jetzt kannst du doch nicht den Leuten erzählen, die dort arbeiten, die sich tagtäglich den Arsch aufreißen, dass du auf einmal all denen, die genug Geld haben, um in Aktien zu investieren und sich das leisten können, dass die eine Dividende kriegen. Und zwar die gleiche wie vorher, ohne Kürzung. Absolut, ja. Ich würde mich auch nicht wundern, wenn die sagen, Dividende wird komplett für ein Jahr ausgesetzt, obwohl sie sich's leisten können.
Ja, eben, ja? Ja, das ist ja der Punkt. Ja, wobei sie könnten jetzt natürlich sagen, wir brauchen jetzt ganz, ganz viel Geld, wir müssen 30.000 Leuten eine Abfindung zahlen, das kostet ja auch alles Unmengen an Geld.
Ja, ist aber trotzdem nicht.
Ja, nicht gut, so. Aber ich glaube, so wie es ausschaut nach den erwarteten Zahlen, würde ein Drittel des Gewinns in die Dividende gehen. Also das ist doch okay, also, das ist doch ein super Bombenwert, ja. Also, aber ja, ich glaube, da sind sie jetzt in einer Situation, erstmal der Aktienkurs. Ich habe jetzt leider nicht geschaut hier, wie viel die Aktien BMW, Mercedes und Volkswagen diesem Jahr abgeschmiert sind. Das ist ja schon mal vom Aktionär, also der Aktionär blutet ja schon. Der Mitarbeiter, der wartet jetzt darauf, wie er bluten wird. Ja, das sind auch so diese zeitlichen Unterschiede. Ja, der Aktionär sagt, ey, ich habe schon geblutet, ich will jetzt hier mal Zahlen sehen, ich will ja, irgendwas muss jetzt besser werden. Dividende möchte ich natürlich auch noch haben. Und die anderen sagen, ja super, ich muss es jetzt ausbaden. Ne? Also derjenige, der schon aus dem Bad rauskommt, der schon ausgebadet hat, ist ja auch schon mal der Aktionär, ne? Der schon das ganze Jahr VW-Aktien hat und da, weiß nicht, 30-40% Minus hat. Also wie gesagt, ich habe jetzt keine aktuellen Zahlen fürs laufende Jahr, wie der, habe auch die Werte auch nicht im Depot. Aber ich finde es halt so interessant, dass man einfach sagen könnte, ja, warum sollte die Dividende gestrichen werden? Also bei mir im Dividendenalarm habe ich jetzt die VW-Aktie mal rausgenommen, weil es gab kein Commitment vom Management bezüglich Dividende. Ich glaube, die wissen noch nicht genau, wie sie es formulieren sollen jetzt vor Weihnachten.
Ja.
Ich gehe davon aus politischen Gründen kann man da keine Dividende zahlen, auch wenn das Geld da ist. Bei Mercedes und VW sieht es natürlich ein bisschen besser aus noch. Da ist der Anteil der Dividende am Gewinn zwar ein bisschen höher, aber denen geht es nicht so schlecht. Also die Zahlen sahen deutlich besser aus. Die leiden natürlich beide auch unter der China-Thematik. Aber bei VW gibt es ja offensichtlich extreme strukturelle Risiken. Wie Olaf Scholz so schön gesagt hat, durch die Managementfehler sollten jetzt nicht die Mitarbeiter bluten. Da denke ich mir auch so, okay, aber die Bürger dürfen aufgrund politischer Fehler dürfen schon bluten. Das geht. Nur bei Firmen, da darf es nicht so sein. Und dass er sich überhaupt erinnert, also oder nicht erinnert, dass er ja das Land Niedersachsen ja selber im Aufsichtsrat sitzt seit Jahren, denke ich mir, welche Managementfehler. Also und das ist so, was mich auch so ein bisschen stört. Guck mal, wenn irgendwas passiert, ja, ich sag mal jetzt, im Bereich Kriminalität, ja, irgendwelche Sachen passieren auf den Straßen, da wird sofort geschrien, Demo gegen rechts, ja. Demo gegen rechts hilft jetzt hier irgendwie gar nicht, ja. Aber weißt du, ich erinnere mich früher so, da sind Menschen auch mal irgendwie auf die Straße gegangen und gesagt, so geht's in diesem Land nicht weiter, ja. Und ich habe so das Gefühl, es geht um alles, aber da geht keiner raus und protestiert mal, haut mal auf den Tisch. Also klar, jetzt die Gewerkschaft, die trommeln jetzt. Aber wie lange braucht das, dass in so vielen Bereichen politisch offensichtlich versagt wird, dass alles so erodiert irgendwie? Ja gut, 30%, 30.000, ja. Die Arbeitslosenquote ist um 6,8% gestiegen in Deutschland. Da denke ich mir, in jedem Geschäft hängen Zettel, suchen Mitarbeiter. Ich verstehe das gar nicht. Jeder, der heute arbeitslos wird, muss doch gar keine Angst mehr um seinen Job haben. Der kann doch aussuchen, der kann überall hingehen und sagen, nimm mich. Der kann sagen, ich komme aber nur Montag bis Donnerstag. Dann sagen die, ist mir egal, Hauptsache du kommst überhaupt. Das ist doch eigentlich der Arbeitsmarkt. Aber gut, die meisten sagen sich, ich arbeite auf so einem Niveau mit meinen Skills, da ist bei mir Bürgergeld einfach viel, viel interessanter. Aber die Leute, die jetzt bei VW gehen, da sagen die Leute ja selber, das ist ja eine ganze Region. Der kann ja jetzt deswegen nicht woanders hin umziehen. Könnte er vielleicht aber.
Ja.
Ne, sitzen ja alle auf ihren Häusern und so weiter. Aber das ist schon irgendwie heftig, finde ich, dass das kein Thema ist. Aber heute, 1.11., ist ja hier das Selbstbestimmungsgesetz, ist ja ab heute gültig. Da dürfen wir ja bestimmte Sachen nicht mehr sagen, die offensichtlich sind. Sonst wirst du gleich mit zigtausenden Euro Strafe belegt. Das sind die Sachen, die Deutschland bewegen, die wichtig sind. Gibt keine Arzneimittel. Arbeitsplätze, Industrie wandert ab, die gehen sogar nach Europa. Also die ist ja nicht mal, dass sie nach Asien gehen, die gehen ja nach Rumänien, die gehen nach Polen, Ungarn. Da denke ich mir so, ja, da kommt keine Fabrik in den nächsten 10 Jahren wieder zurück, die dort jetzt aufgebaut wird. Ja. Aber okay.
Tja, also schwierig. Schwierig, ja. Talahuns sind ganz groß aktuell. Es ist eine schwierige Angelegenheit. Ich gehe mal Step by Step dem hinterher, was du gesagt hast. Ich gehe auch ganz klar davon aus, VW kann es nicht, also Volkswagen, kann es sich nicht leisten, die Dividende, wir sehen zwischen, je nachdem, ob Vorzugsaktie oder was, eine Dividende um die 10%, 9-10%, das können die sich nicht leisten. Also sie können es sich finanziell leisten, aber sie können es sich nicht leisten,
moralisch
gegenüber den Mitarbeitern diese Dividende weiterzuzahlen. Das heißt, ich gehe davon aus, mein Gefühl sagt mir 90%. Mein Gefühl sagt mir, das geht nicht. Und das sagt mir meine Moral. Das kann man nicht machen. Ich bin selbst investiert in Volkswagen, geringe Position, habe da auch schon über das ganze Jahr Anteile verkauft, im Minus auch, weil ich das schon gesehen habe und mir das nicht gefallen hat. Das kann man sich nicht leisten. Die Dividende wird definitiv gekürzt. Ob sie komplett gestrichen wird, weiß ich nicht. Das ist meine Meinung. Und da kann jeder sich seine eigene Meinung bilden. Ihr könnt uns gerne mal in die Kommentare schreiben, was ihr dazu sagt, was euer Gefühl ist. Ich finde, das ist moralisch verwerflich, wenn man das machen würde. Ich bin sehr gespannt aber drauf und ich verfolge das auch in Echtzeit. Wir können ja mal
eigentlich ChatGPT. Müsste man ja sagen, die drei genannten Unternehmen, BMW, Mercedes und VW, haben ja alle Mitarbeiteraktien. Wenn du schlau bist und seit zig Jahren bei Mercedes und VW arbeitest, müsstest du ja eigentlich auch sagen, ich stehe dahinter, das ist mein Unternehmen mit Herz und Blut, dann nimmt man doch die ganzen Aktien mit. Das heißt, diese ganzen Menschen würden ja auch noch selber darunter leiden, dass sie in diesem Jahr keine, ich gehe mal davon aus, vierstellige Dividendenbeträge bekommen, wenn die jetzt gestrichen werden, ja. Aber ja, so ein Arbeitsplatz ist natürlich deutlich mehr wert als irgendeine Dividende, wo der Aktienkurs ja auch schon verloren gegangen ist. Aber zur Einordnung mal, ich habe jetzt mal, das ist auch so, die Leute schauen, oh, BMW hat am Moment eine Dividendenrendite von 8,9% auf Basis der zuletzt gezahlten Dividende, ne? Ja. Das ist immer so ein bisschen so ein Trugschluss. Die Leute sehen, ach, guck mal, 9%, Alter, was ist besser als Zinsen, kann ich ja nicht haben. Aber das, der Trugschluss ist eben, nee, die letztgezahlte Dividende hat nichts mit der nächsten gezahlten Zukunft zu tun. Und Mercedes ist bei 9,5 und VW bei 10,2, wenn die Dividenden aus dem letzten Jahr gezahlt werden. Bei allen dreien, und man schaut in die Portale, sind die Dividenden geringer. Also bei BMW sollen 6 statt 6, 5 Euro werden, bei VW...
Du meinst die Vorhersagen
ja, genau, von die Analysten. Ja, bei VW sind es statt 9, sollen 7,05 Euro kommen und bei Daimler statt 5,3 4,4. So, also bei allen soll 10, 20 bis 30%, vielleicht 20% weniger kommen. Das sind nur die Erwartungen, die aus einem Konsens verschiedener Analysten entstehen. Das heißt, und, wenn ein Analyst jetzt erstmal sagt, nee, ich gehe davon aus, die streichen das, dann rutschen die Erwartungen natürlich im Durchschnitt natürlich auch ganz schnell nach unten. Aber gut, ich meine, ich glaube, einen Monat oder zwei Monate vor der Hauptversammlung muss man bekennen, wie viel Dividende man zahlt. Und da haben sie, glaube ich, noch ein paar Monate Zeit.
Haben sie noch ein paar Monate Zeit.
Um die Aktionäre auch darauf vorzubereiten. Ja.
Ganz genau. Ich bin mir in der Tat wirklich nicht sicher, ob alle Volkswagen-Mitarbeiter auch Unternehmensanteile da haben. Also das weiß ich nicht.
Sie könnten theoretisch,
ja, genau. Also, ja, genau. Genau, das müssen wir dazu sagen. Ich glaube, sie könnten theoretisch auch vielleicht günstiger bekommen, je nachdem, wo man sitzt, wird man wahrscheinlich auch die Möglichkeit haben, Optionen zu haben. Was jetzt sich, weiß ich nicht, bei einer Volkswagen ist, wäre jetzt nicht mein Favorit. Aber naja, grundsätzlich gehe ich da ganz stark von aus. Die Zuschauer können uns gerne mal sagen, was sie jetzt meinen. Man kann sich finanziell leisten, emotional, moralisch eher problematisch, meiner Meinung nach. Aber gut. Jetzt bin ich mal gespannt. Ich denke in der Tat drüber nach, mich zu verabschieden von meinen Anteilen, obwohl man das rechtfertigen kann, dabei zu bleiben, weil jetzt ist wahrscheinlich der schlechteste Zeitpunkt, irgendwie sich zu verabschieden, oder ein nicht sonderlich guter Zeitpunkt, weil wenn so viele negative Nachrichten rauskommen und schon über längere Zeit draußen sind, ist die Aktie eigentlich fast schon am Boden, und wir sehen auch, du hast gesagt, also fast schon am Boden, niemand weiß es zu 100%, aber du hast es auch schon gesagt, man kann sich die Dividende leisten, es wird ja auch Geld verdient, deswegen, es ist kein Unternehmen, wo ich sage, investiert da langfristig, weil es ein absolutes Top-Unternehmen. Das ist auch eine Spekulation gewesen bei mir. Man muss jetzt aber sagen, kauft langfristig Unternehmen, wenn ihr euch einen Chart anschaut, meiner Meinung nach, die Gewinne, Umsätze, Cashflows, Dividende steigern können und das über Jahre gezeigt haben, und kauft die in der aktuellen Krise. Und ich habe eben schon angesprochen, möchte das gerne noch kurz fertig machen, und zwar die Nestle aktuell. Da ist folgendes das Problem, die Menschen kaufen diese Produkte aktuell nicht, weil sie natürlich nicht die günstigsten Produkte sind bei Nestle. So, und Nestle ist, ich meine, wir kennen die Produkte, sind nicht die günstigsten, und die Menschen gehen davon weg, weil sie eben nicht so viel Geld haben, weil sie aktuell vielleicht nicht so verdienen, wie sie gerne verdienen wollen, weil sie lieber Geld sparen, weil sie sich Sorgen machen und so weiter und so fort. Und deswegen wollen die jetzt natürlich auch das Ganze ein bisschen das Ruder rumreißen, Nestle, versuchen damit Marketing und neuen Produkten und so weiter das hinzukriegen. Langfristig werden die das definitiv schaffen. Das wird genauso aussehen wie bei einer Unilever. Es kann sein, man hat ein bis drei Jahre, wie du schon sagtest. Manchmal geht es auch 5 Jahre, kann länger dauern. Bei Unilever lief es auch schon mal länger seitwärts. Und dann werden die wieder anziehen. Von einem Tag auf den anderen wird da irgendeine Nachricht rauskommen, und dann geht's wuff nach oben, und dann hofft ihr, oder sagt ihr wahrscheinlich, wäre ich doch mal eingestiegen. So. Und ich glaube auch, dass es noch runtergehen kann. Da gehe ich auch von aus. Ich habe sie auch nicht gekauft. Und ich werde euch sagen, warum. Weil mir es diese Steuerthematik richtig als Deutscher auf den Wecker geht. Wenn ich da kaufen will, muss ich mehr Steuern zahlen. Ich muss die Steuern zurückfordern, wenn ich da eine Dividendenausschüttung bekomme. Und dann muss man sich erstmal ausrechnen, ob sich das überhaupt lohnt. Weil man muss dafür Geld zahlen, die Steuer zurückzubekommen. Das ist genauso der Fall bei einer Louis Vuitton Moët Hennessy, LVMH, was für mich auch langfristig ein Top-Unternehmen ist. Bei dir jetzt nicht so auf dem Radar, gehe ich stark von aus, weil du hast ja eher noch Aktien, die mehr ausschütten. Bei mir ist das...
Die reichen die Handtaschen, ja.
Genau, du hast ja die Handtaschen. Ich gehe da nicht so gern rein, sage ich ganz ehrlich. Ich habe LVMH im Portfolio, die sind auch jetzt gerade nicht uninteressant. Die gab es lange nicht so günstig, trotzdem sind sie für mich nicht unterbewertet oder sehr günstig aktuell, aber es könnte für eine erste Tranche mal ein interessanter Einstieg sein. Trotzdem, steuerlich gesehen, schwierig. Finanztransaktionssteuer haben wir und wir müssen mehr Steuern zahlen und müssen uns die dann zurückholen. Eine Affenarbeit, lohnt sich das? Geht mir eher richtig auf den Wecker. Ich rede da auch immer wieder mit Kunden drüber. Gestern oder vorgestern hat mir ein Kunde eine schwedische Aktie gezeigt. Mhm. Absolutes Top-Unternehmen. Wir haben aber mit einigen Ländern das Problem, dass wir hier keine Abkommen haben und dann immer wieder das Geld zurückfordern müssen und es macht keinen Spaß. Und deshalb ist es auch so, dass ich am allerliebsten in Ländern investiert bin, besonders in den USA, wo ich ganz klar ein Abkommen habe. Ich weiß ganz klar, was ich bekomme, wenn ich dort investiere. Und ich muss mich da nicht bürokratisch noch um irgendeinen Bullshit kümmern nachher. Da habe ich auch keinen Bock zu. So, und
ich deswegen, muss aber sagen, in der Schweiz, also ich selber kann das auch nicht nutzen. Deswegen, ich habe ein oder zwei Unternehmen. Also wenn die wirklich mal Ausnahmesituationen haben, dann hole ich mir das mal und dann ist das wie so ein kleiner Posten im Depot und da akzeptiere ich auch die höhere Steuer, weil ich eben doch keine Möglichkeit habe, mir die zurückzuholen. Ja. Aber man muss schon sagen, die Schweiz bietet zumindest die Möglichkeit, wenn ich es richtig in Erinnerung habe, 3 Jahre rückwirkend für die gesamten Aktien. Das heißt, du musst jetzt nicht für jede Dividendenausschüttung da ewig ein Formular ausfüllen, sondern man sammelt das dann, macht das alle 2-3 Jahre für die eingesammelten Dividenden und dann schickst du es zum Finanzamt und dann hat man mal einmal den Aufwand. Das ist noch okay. Aber in Frankreich oder so, oder auch Italien, Spanien, da hast du ja oft, wo du sagst, gibt es überhaupt Formulare, gibt es überhaupt ein Prozedere, kriegt man überhaupt Dividende, das ist teilweise schon mühsam. Da muss man schon auch so ein bisschen nerdig sein und sagen, ja, das mag ich auch und das will ich auch. Oder du hast so eine Bombenrenditen, dass du sagst, boah, das ist Pillepalle, da noch ein Formular auszufüllen, ja. Aber so ist es eben manchmal nicht und deswegen verzichte ich auch in der Tat auf solche Werte. Und ich wollte noch sagen, warum Nestle eher in der Lage ist, so eine Krise zu durchstehen als VW zum Beispiel, weil, guck mal, nimmst einfach so einen Schokoriegel und schneidest einfach 0,8 Zentimeter ab und machst eine neue Verpackung, machst sie ein bisschen grün, machst sie ein bisschen fancy, machst noch irgendeinen Anis-Stempel drauf, weil jetzt irgendwie eine Anis-Aroma dran ist, weil Anis einfach gerade bei Google Trends irgendwo mit drin ist. Wir haben jetzt zum Beispiel gesehen, dass ganz viele Pfefferminzschokoladen jetzt auf den Markt gekommen sind, als ob es noch nie, wie heißen diese Plättchen da, After Eight gegeben hätte, ja. Mhm. Aber jetzt gibt es das ganze Regal, hier ist alles irgendwo mit Pfefferminz, als ob da irgendeiner gesagt hat, ja, 2024 machen wir Pfefferminzschokolade. Und dann können die einfach so ihre Margen auch wieder heben. Aber wenn du natürlich 500 Marken hast und daraus entstehen 18.000 Produkte, dauert das eben eine Weile. Und dann werden die mal ein paar Produkte verkaufen, mal hier, mal da. Das Problem ist bei so Autoherstellern, in Europa haben die sicherlich eine starke Brand. Aber in dem Rest der Welt weiß ich nicht, ob die Chinesen jetzt danach VW schreien, weißt du so. Da mag vielleicht noch, wobei es hat sich auch nicht bestätigt, die Luxusstrategie von Daimler hat sich, von Mercedes hat sich jetzt auch nicht bewährt, ja. Ich glaube, den Chinesen oder den Asiaten ist einfach wichtig, schnell, coole Autos und das ist cool. Es steht halt irgendwie nicht so für deutsche Fahrzeuge, ja. Und was auch so ist, beim Tabakbereich ist mir aufgefallen, früher hieß es Marlboro und so, dann hast du eine Marke geraucht, ja. Ich würde mal fast behaupten, so ein Raucher schmeckt nicht heraus, ist es jetzt eine Marlboro oder eine andere Marke, ja, sage ich jetzt mal. Würde ich jetzt mal fast behaupten, können die wenigsten. Dieses neue Plastikrauchen da, wie heißt es, das Vapen?
Ja.
Da geht es nicht darum zu sagen, sind es die gleichen Firmen, die diese Produkte anbieten, sondern dieser Markt wird unter anderem dominiert durch ganz viele No-Name-Firmen, die eigentlich, also die konkurrieren jetzt praktisch nicht mehr mit sich selber, dass sie sagen, nimm nicht die Feuerzigarette, sondern kauf meine Elektrozigarette, sondern die Leute können sich im Internet überall, auch hier in Asien, No-Name-Kram kaufen. Es gibt nicht mehr diese Brands. Da frag mal die Leute, die vapen, da hat, glaube ich, ein ganz geringer Anteil an Menschen irgendein Markenprodukt von Philip Morris oder von BAT oder was auch immer. Die meisten haben irgendwas und wissen gar nicht. Da stand Erdbeer drauf. Weißt du, was ich meine? Und das passiert auch so ein bisschen in der Autobranche, dass die Leute einfach coole Autos haben wollen. Mir ist mittlerweile auch egal, was auf meinem Auto draufsteht. Es muss zuverlässig sein, es muss halt fahren, hier auf der Insel, bla bla. Jeder Teil muss es reparieren können. Ich kann mir jetzt nicht an, sagen, ich hätte hier so ein neues Modell von. Das ist so auch so ein bisschen, geh mal ein paar Jahre zurück, da war das so. Deutsche Vorstadt, mein Garten, mein Carport, Was stellt man da rein? Der Nachbar hat einen schönen Audi A8, da muss ich natürlich mit einem vergleichbaren Fahrzeug. Das wandelt sich so ein bisschen mehr. Es geht mehr um finanzielle Effizienz. Dein Einkommen ist beschränkt. Du kannst nicht alle 2-3 Jahre ein neues Auto leasen und kaufen, wenn sich in deiner finanziellen Entwicklung nicht so viel tut. Du musst einfach aufs Geld achten und dann sind die Deutschen doch froh, wenn sie ein günstiges chinesisches Auto kaufen können. Wie hieß denn dieses eine rumänische Auto da, wo alle gesagt haben, wenn du das gegen einen Baum wirfst, ist es sofort eine
Dacia.
Dacia. Und trotzdem haben sie es gekauft wie Sand am Meer, weil es einfach das günstigste und das billigste war. Also ja. Ich glaube, der Anteil an Leuten, die sagen, ich achte da wirklich auf Qualität und brauche wirklich, der nimmt einfach mit der Verwahrlosung, der finanziellen Verwahrlosung der Gesellschaft immer mehr ab. Ist einfach so. Und dann sind chinesische Autos doch top.
Ja, man muss jetzt mal Folgendes wirklich schauen. Ich habe jetzt ich kenne einen Unternehmer, der hat eine eigene Werkstatt auch, über Jahre Ferrari, Aston Martin gefahren und so weiter. Und ein ganz bodenständiger Kerl, aber der fand einfach Autos geil. So. Und mit dem habe ich jetzt geredet. Ich habe gesagt, pass mal auf, sag mir doch mal, welche Autos würdest du kaufen, jetzt heutzutage, wo du sagst, dieser Motor hält einfach. Da brauchst du dir keine Sorgen machen. Und er hat gesagt, boah, das ist echt schwierig. Vor allem in Deutschland, sagt er, ist es echt schwierig, weil die Autos richtig getreten werden. Die Menschen geben richtig Gas auf der Autobahn. Das ist was anderes als in den USA. Die Amerikaner sagen, kauf Honda, Toyota. Und er sagt, pass mal auf, das ist gar nicht so falsch. Der sagt, Hyundai beispielsweise, die bieten jetzt an, dass du 5 Jahre, du holst dir ein neues Auto, 5 Jahre hast du da, musst du dich nicht drum kümmern, wenn da irgendwas mit ist, kannst du das Auto zurückbringen, die reparieren dir alles, ist alles mit inbegriffen. Zumindest ist das, was er gesagt hat, keine Ahnung, ob das jetzt genau 5 Jahre sind, aber er hat gesagt, so ist es eben. Zusätzlich müssen wir nochmal was anschauen. Du hast jetzt gerade 2 Branchen verglichen und dieser Vergleich ist richtig geil. Warum? Dann sollte man sich wirklich mal überlegen, welche Branchen, in welche Sektoren, meine ich, möchte ich denn investieren oder in welche Art von Aktie? Wir haben Volkswagen, Autobau, zyklische Unternehmen und Nestle, überhaupt nicht zyklisch, Basiskonsum wird immer gebraucht. Jetzt haben wir bei Nestle, ich habe gerade extra nochmal nachgeschaut, als du es gesagt hast, wir haben bei Nestle eine operative Marge von 17%. Bei Volkswagen reden wir von 8%. Je höher die Margen, operativen Margen sind, desto einfacher ist es auch für die natürlich, da ein bisschen was dran zu ändern. Und wenn die da jetzt ein bisschen was dran ändern, ein kleines Stück abschneiden, dann verändert das schon deutlich mehr bei denen als jetzt bei einer Volkswagen. Die haben, so einfach ist das nicht, da die Preise zu senken. Das merkst du sofort auch an der Qualität am Auto. Im Endeffekt, und da sind wir, glaube ich, bei Netto-Marge haben wir bei Volkswagen, haben wir 3,8% so um den Dreh. Und ich glaube, bei einer Nestle haben wir um die 12%. Ja, wenn ich das richtig gesehen habe. Ich schaue jetzt gerade nochmal nach. Ja, Netto-Marge von 12%. Also das ist natürlich auch dann einfacher. Und deswegen sollte man sich klar überlegen, wenn ich in so eine zyklische Branche investieren will, dann muss ich versuchen abzupassen, wo die Unternehmen Kohle verdienen, aber eigentlich am Boden sind. Und dann muss ich gucken, da einzusteigen. Aber langfristig, wenn ich jetzt ein Investor bin, ich habe viele Kunden, die wollen das, die bei mir ein Coaching buchen, das sind die, die Kohle haben, wenig Zeit, sehr gute Jobs und sie brauchen jemanden zum Reden, der ihnen hilft und die wollen einfach ein Unternehmen kaufen, was sie bewerten, unterbewertet kaufen und was dann läuft über Dekaden. Und sie wollen die Cashflows daraus haben. Und da eignet sich eine Nestle besser als eine Volkswagen, weil da musst du dann auch wieder gucken, wenn es wieder dann mal läuft, dass du vielleicht einen Ausstieg findest irgendwann.
Ja, oder dass du zumindest an deiner Depotgewichtung das eben berücksichtigt. Also ich will jetzt nicht sagen, kauf keine Autoaktien. Das bietet sicherlich auch Chancen, ja. Ich hatte ja auch mal BMW lange Zeit im Depot. Aber im Moment ist für mich das Thema Mobilität wichtiger als Autohersteller. Aber wenn, dann hätte das bei mir nur einen kleinen Stellenwert. Ja, hätte ich vielleicht Mobilität oder Autoaktien nur 2% im Depot gewichtet. Aber Lebensmittel sind bei mir, glaube ich, mit, also was wir vorhin gesprochen hatten, Basiskonsum und Pharma sind bei mir zusammen 20.
Ja, dann ich auch.
Hast du auch mehr Auswahl, auch du kannst dir mehr Fehlschläge erlauben, wenn du sagst, ja gut, Nestle braucht jetzt zum Beispiel ein Jahr länger als üblich, ja.
Ja.
Aber wenn du jetzt BMW, Volkswagen und Mercedes im Depot hast, weil du sowieso nicht weißt, ja, welchen von den dreien, ja, nehme ich lieber alle drei, dann ist alles aus Deutschland, alles bricht ein, dann hast du ja auch
mit 35%
gewichtet, dann ist das schon extrem. Also so viel Chancen sehe ich jetzt da auch nicht, dass man das machen sollte. Ja, also
ja, zumindest muss man einfach einhalten. Zumindest muss man das Risiko abschätzen können. Und da eignet sich wirklich, was Peter Lynch in seinem Buch Deutsch Börse Schritt voraus sagt, der hat die Aktien in unterschiedliche Kategorien eingeteilt und zum Großteil sollte man auch nicht meiner Meinung nach in zyklische Branchen investiert sein. Zum Großteil, weil es natürlich dann auch, die Einnahmen sind zyklisch. Es kommt ganz darauf an, welche zyklische Branche natürlich, also welcher Sektor. Aber Automobil ist dann schon wirklich, man muss ganz klar sagen, Automobilindustrie, wenn ich ein Auto kaufe, wie du gesagt hast, dann brauche ich erstmal 5 Jahre keins. Und dann kommt da auch erstmal höchstwahrscheinlich kein Geld rein. Oder wenn es den Deutschen nicht so gut geht, dann kauft man erstmal kein Auto.